Trauer ist der Preis, den wir für die Liebe zahlen. Das hat Queen Elizabeth II. Gesagt nach dem Tod ihres geliebten Mannes, Prinz Philipp. Lieber Dirk, das ist ein so schönes, wie ehrliches, wie auch trauriges Zitat, glaube ich.
Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Es ist wirklich ein wunderschönes Zitat. Und wenn man sich dieses Zusammenhangs bewusst wird und ist, dann ist es vielleicht auch ein Tick leichter, die Trauer zu ertragen.
Und genau darum geht es heute im Podcast für alle in den besten Jahren. Hier sind die Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Und genau in diesen besten Jahren werden wir immer wieder mit einem Thema zwangsweise konfrontiert, mit dem sich eigentlich niemand gern beschäftigen möchte. Aber davor weglaufen können wir auch nicht. Und das ist, wie gehen wir mit dem Gefühl der Trauer um? Und genau deswegen haben wir uns heute Maximilian Pursch eingeladen. Hallo lieber Max, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo Max, sei gegrüßt. Ja, wir werden uns mit Maximilian Pursch intensiv unterhalten und wollen natürlich erstmal wissen, wer ist das eigentlich, dieser Maximilian Pursch? Mit Mitte 30 ist Maximilian Pursch hauptberuflich Koordinator im ambulanten Hospizdienst der Malteser Frankfurt und zudem fachverantwortlich für den Trauerbereich. Beruflich wie privat hat er einige schmerzvolle Abschiede erleben müssen, wobei ihn besonders der Verlust seines Vaters bewegt hat. Nebenberuflich hat er daher einen Trauerkompass entwickelt, der Menschen hilft, den Trauerschmerz zu verarbeiten. Darüber und über sicher ganz viel mehr werden wir jetzt mit ihm sprechen.
Lieber Max, was ist die wichtigste Eigenschaft, um Trauer gut verarbeiten zu können?
Die wichtigste Eigenschaft ist, dass man gut bei sich selbst ist, dass man wirklich selbstreflektiert ist und Gefühle zulässt. Das ist somit die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen sollte, um gut Trauer auch tatsächlich verarbeiten zu können.
Was ist, wenn man das nicht kann, von Haus aus sozusagen?
Ich bin der Überzeugung, dass es jeder kann, dass es wirklich jeder kann, wenn man sich wirklich auch drauf einlässt. Und sollte man doch mal Momente im Leben haben, wo man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht zurecht, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich dann Unterstützung zu holen.
Und wenn du von Trauer sprichst, meinst du da nur die Trauer des Abschiedes, des Todes? Oder als Trauerberater ist man dann auch für Trauer im ganz Allgemeinen zuständig? Du kannst ja auch über andere Dinge trauern, über das Ende einer Beziehung, über vielleicht Scheitern im Beruf, über was auch immer. Es muss nicht immer der Tod eines geliebten Menschen sein.
Genau, also wir als ambulanter Hospizdienst der Malteser, wir haben uns tatsächlich spezialisiert auf den Tod, wenn ein Nahestehender oder wenn ein Zugehöriger verstorben ist. Es gibt natürlich auch andere Dienste, die sich auch die anderen Themenfelder mit angucken. Und ich glaube, grundsätzlich kann man es aber nicht komplett pauschal beantworten, weil wenn natürlich ein Mensch stirbt, gibt es einfach auch viele Punkte, die noch mit dranhängen. Und auch im Rahmen einer Trauerbegleitung bekommen dann natürlich auch diese Dinge, die du gerade benannt hast, dürfen da auch Raum bekommen.
Ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, weil auch ich habe natürlich schon Abschiede erleben müssen, das ist altersbedingt normal in meinem Alter. Da gehen Eltern, da gehen Familienmitglieder, da gehen Freunde, das ist normal. Auch der Generation oben drüber, zu dem man ein sehr enges Verhältnis hatte. Und ich habe eigentlich immer wieder festgestellt, dass der vielleicht weiß, dass er in Kürze gehen muss und du bist im Hospizdienst, besser mit der Angelegenheit klargekommen ist, als die, die geblieben sind. Und die geblieben sind, haben für mich manchmal so den Eindruck vermittelt, als sei es für sie eine Strafe und sei es für sie ganz besonders schlimm. Und sie sind eigentlich die, die jetzt irgendwie praktisch betrauert werden müssen und nicht der Tote.
Ja. Spannend, dass du das gerade ansprichst, aber genau diese Gefühle haben auch ihre Berechtigung. Also genau diese Gefühle haben auch ihre Berechtigung, weil gerade in der Trauer auch alles sein darf. Und unsere Psyche sind da tatsächlich auch total spannend, was das angeht. Es gibt tatsächlich die 5 Phasen der Trauer, das ist so das bekannteste Modell, was man findet. Man muss allerdings bei diesem Modell, was Elisabeth Kübler-Ross entwickelt hat, man muss dazu sagen, Elisabeth Kübler-Ross ist tatsächlich primär die Begründerin der Hospizbewegung. Und sie hat ein Modell entwickelt, was im Ursprung für Menschen gedacht war, die eine lebenslimitierende Diagnose erhalten, um tatsächlich auch Emotionen, die man erlebt, irgendwo einordnen zu können. Und erst dann hat man dieses Modell genommen und hat es auf Trauernde angepasst, beziehungsweise auf Trauernde ja geschoben. Und ich finde, an diesem Modell wird tatsächlich total deutlich, dass alle Emotionen, alle Gefühle, die wir haben im Rahmen einer Trauer, ihre Berechtigung haben.
Und ich glaube, die haben auch alle von uns schon mal erlebt. Also diese fünf Phasen sind, soweit ich weiß, Verleugnung erstmal, dann Wut, man verhandelt, Depression und Akzeptanz. Ich will jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber ich denke, man sollte kurz mal gesagt haben, dass es eben verschiedene Phasen sind, wie man damit umgeht. Beispielhaft kann man zum Beispiel sagen, dass man am Anfang es vielleicht gar nicht wahrhaben will. Wenn beispielsweise einer gegangen ist, dann verhält man sich erstmal so, als sei der noch da oder er komme übermorgen wieder durch die Tür. Also man, das ist der erste Punkt, aber wir können das jetzt nicht im Einzelnen, wollen das gar nicht im Einzelnen betrachten, aber ist schon ein sehr interessanter Ansatz. Du hast gesagt, jeder erlebt Trauer auch irgendwie anders. Gibt es so ein Trauerknicke, dass man sagt, das ist erlaubt und
alles ist erlaubt, hat er gerade drüber.
Alles. Ja, ich weiß es nicht. Auch für die Leute, die den Trauernden begleiten. Wie behandle ich den? Was ist da anständig? Was ist da gut und was ist gern gesehen und was ist vielleicht nicht so gut? Also es gibt ja so Sprüche, wenn jemand trauert und hat jemand verloren, ach, es war doch das Beste für ihn und es wäre doch sowieso nichts mehr geworden und du hättest doch die ganze Last gehabt, sei doch froh, er hätte doch nur gelitten. Und das sind so die Sprüche, die ich ehrlich gesagt irgendwie, ja, auf der einen Seite normal findet, dass man es vielleicht sagt, aber irgendwie auf der anderen Seite auch deplatziert. Also ich habe irgendwie kein gutes Gefühl mit diesen Plattitüden, die man dann oft auch am Grab sehr schnell verwendet.
Ich glaube, das liegt daran, dass man gar kein Gefühl hat in dem Moment, oder? Also du hast ja gar kein Gespür dafür, was in der Sekunde oder an dem Tag, in dem Moment, was jetzt angebracht ist und was nicht angebracht ist, weil ja, glaube ich, alle Bewertungskriterien, die du sonst anlegst, die sind ja komplett über Bord geworfen in dem Moment, wo die Trauer dich im wahrsten Sinne des Wortes übermannt.
Übermannt, ja. Das ist jetzt natürlich eine Riesenfrage, die du gestellt hast. Und ich glaube, man muss es erstmal so ein bisschen ausklamüstern. Also tatsächlich Thema Trauerknigge ist mir in der Form nicht bekannt. Und ich bin tatsächlich auch froh drüber, dass ich keinen Trauerknigge kenne, weil Trauer einfach etwas unglaublich Individuelles ist. Und ich bin der Überzeugung davon, wenn es einen Trauerknigge geben würde, würden wir Trauernden versuchen, nach einem Schema F zu begegnen. Das, was ich jedem mitgeben kann, der einem Trauernden begegnet, ist eine Zuschreibung. Also, dass ich wirklich gucke, dass ich empathisch und ehrlich bin. Also, ich muss nicht auf alles eine Antwort finden. Und das will der Trauernde in der Situation tatsächlich auch überhaupt nicht hören. Und ich kann euch gerne einfach mal ein Beispiel geben. Also in meiner Zeit, bevor ich Trauerbegleiter geworden bin, habe ich viele Jahre in einem spezialisierten ambulanten Palliativteam gearbeitet. Und es war tatsächlich so eine meiner ersten Rufbereitschaften, die ich alleine hatte. Und ich wurde alarmiert von einer Familie, wo die Mutter im Sterben lag. Und in diesem familiären System gab es zwei Töchter. Die eine Tochter war 14, die andere war 17. Das Handy klingelte, ich war drangegangen. Der Vater der Töchter genau war am Telefon gewesen und sagte, oh, irgendwas stimmt mit meiner Frau nicht, die Atmung hat sich verändert, können Sie nicht mal vorbeikommen? Ich habe mich natürlich auf den Weg gemacht, hatte einen recht langen Anfahrtsweg. Und als ich dann klingelte, öffneten mir diese beiden Mädels die Tür und sagten einfach nur, boah, wir glauben, die Mama ist gerade gestorben. Und ihr glaubt gar nicht, wie ich versucht habe, in diesem Moment irgendwie eine Antwort zu finden. Ich kann euch leider heute auch gar nicht mehr sagen, was ich gesagt habe.
Völlig verständlich, ja.
Aber ich habe was gesagt und ich bin so froh, im Nachgang darüber auch mit unserem Teampsychologen, den wir damals hatten, einfach nochmal gesprochen zu haben. Und der tätigte dann wirklich die Aussage, hey Max, du musst nicht auf alles eine Antwort finden. Warum hast du nicht in dem Moment einfach nicht gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll? Und ich glaube, an diesem Beispiel wird tatsächlich deutlich, dass wir eben nicht auf alles eine Antwort finden müssen in der Begegnung mit Trauernden. Das, was wir aber ganz praktisch machen können, wir können dem Trauernden einen Raum geben. Wir können dem Trauernden zuhören. Und wir können versuchen, Gesagtes nicht zu werten. Das sind so die wichtigsten Kriterien. Und wenn ich dann noch ein Stück weitergehe und wirklich auch das Gefühl habe, ich möchte den Trauernden unterstützen, dann kann ich jedem nur den Rat geben, fang nicht an zu sagen, ja, melde dich, wenn du was brauchst. Das wird der Trauernde in dieser hochemotionalen Situation, wo er gerade befindet, ist dazu überhaupt nicht in der Lage. Sondern wenn ich sowas machen möchte, dann mache ich direkte Angebote.
Ich glaube, das sind auch dann einfach gut gemeinte Floskeln. Also es sind Floskeln, aber sie sind ja wirklich gut gemeint. Auch getrieben aus diesem Grundprinzip der Überforderung, ja, die man ja spürt gegenüber dem Trauernden, die man dann aber selbst ja auch sehr, sehr schnell entwickelt. Weil, also ich habe viel, glaube ich, in meinem Leben, mehr als andere, würde ich, glaube ich, auch sagen, über dieses Thema Trauer gesprochen. Und mir geht's wie den allermeisten, ich will damit eigentlich am liebsten gar nichts zu tun haben. Und wie oft höre ich den Satz, oh, auf Trauer, auf Abschied, auf Tod kann ich nicht. Das ist ein Satz, den höre ich so oft. Und ich habe in meinem Leben, wann immer ich einen entscheidenden Wegbegleiter verloren habe, habe ich gemerkt, ich kann das auch nicht gut. Also ich glaube, man muss man auch maximale Toleranz dafür haben, weil du sagst, Trauer darf alles, dass Leute auch gar nicht trauern wollen oder trauern können.
Auch dafür würde ich Raum geben, ne? Weil auch das ist hier ein Umgang mit dem Erlebten. Das ist ja das, was ich gemeint habe. Ja. Es gibt nicht dieses Schema, nach dem man arbeiten kann. Und Trauer kann man auch grundsätzlich nicht abarbeiten, sondern Trauer verläuft ja auch in Wellen, was schlussendlich bedeutet, wenn sie womöglich erstmal nicht da ist, dann kommt sie vielleicht erst in ein paar Jahren und wird zum Thema. Und auch da, ich habe tatsächlich in einem meiner Kennenlerngespräche habe ich einen älteren Herrn kennengelernt. Der ältere Herr war 86 gewesen und kam, weil seine Frau verstorben war, nach langer, langer Krankheit. Und im ersten Moment war tatsächlich für mich klar, es geht hier um den Tod seiner Frau. Und in diesem Kennenlerngespräch hat sich dann herausgestellt, dass er tatsächlich den Tod seiner Frau schon sehr, sehr gut verarbeitet hatte. Aber es ist plötzlich der Tod seines Großvaters, der 80 Jahre zurück lag.
Der dann wieder hochkommt.
Der dann plötzlich wieder hochgekommen ist. Und das für ihn dann Thema geworden war. Und das finde ich, das ist so, das passt zu dem, was du einfach gerade gesagt hast. Also Trauer kann irgendwann wieder Thema werden.
Man trauert ja im Leben leider häufig mehr als einmal. Und ich selbst habe bei mir festgestellt, man kann Trauer auch lernen. Und zwar zum Beispiel durch den Umgang mit Trauerritualen. Ich kann mich gut erinnern, als meine Oma gestorben war, da war ich noch relativ jung, ich sag mal 10, 12, 14. Und da war es noch üblich, dass alle an der aufgebahrten Oma vorbeigegangen sind, die angeguckt haben. Und ich habe bis heute als einzige Erinnerung an meine Oma die tote Oma, wie sie da lag, obwohl es eigentlich meine Lieblingsoma war. Und ich habe dann daraus gelernt, nie mehr werde ich an diesem speziellen Trauerritual teilnehmen. Meine Mutter dann ist vor 4, 5 Jahren gestorben und da habe ich mich wirklich verweigert, sie nochmal zu sehen, nachdem sie gestorben war. Weil ich habe so viele schöne Bilder im Kopf, die eben nichts mit der Totenmutter zu tun haben, also habe ich das gelernt und habe viel bessere Erinnerungen jetzt, als ich es mit diesem Trauerritual des Besuchs der aufgebahrten Toten verbunden hätte. Also von daher glaube ich, man kann Trauer auch lernen. Ich bin aber auch der Meinung, sowas wie Trauerbegleitung, was du anbietest, was ich großartig finde, könnte vielleicht auch schon ein bisschen früher einsetzen, um praktisch auch zum Beispiel zu sagen, hier, lass dich nicht unter Druck setzen, wenn alle an den offenen Sarg gehen, wenn überleg dir gut, was das als Folge haben kann, was es dir bringt, was es der verstorbenen Person bringt, was es den anderen bringt und überleg dir, ob du es tun willst. Aber so etwas findet halt nicht statt, da ist kein Platz dafür. Und das ist, ich merke selbst bei mir, wo ich jetzt keinen, ich sag mal, besonderen Schmerz empfunden habe, sondern es war der ganz normale Oma-Totschmerz, wie jeder hat, wenn die Oma gestorben ist. Ne? Aber trotzdem habe ich dieses Bild über Jahrzehnte in meinem Kopf und ich hätte es gern draußen. Geht aber halt nicht mehr, weil es ist geschossen.
Ja, ja, ja. Also bei Trauerritualen erstmal ist es so, dass Rituale definitiv ihre Berechtigung haben. Es gibt Rituale, die können Menschen in ihrem Trauerprozess Halt geben, aber es gibt auch gleichermaßen Rituale, die uns in unserem Trauerprozess maßgeblich zum Negativen beeinflussen können. Beispielsweise ein Ritual, dieses sogenannte Trauerjahr, habt ihr ja bestimmt auch schon mal gehört. Das ist so ein Klassiker, der mir tatsächlich heute noch fast wöchentlich in der Trauerbegleitung begegnet, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Herr Pursch, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und wenn ich dann die Frage stelle, warum, wie kommen Sie denn da drauf? Naja, XY ist jetzt vor einem Jahr verstorben und ich bin immer noch traurig. Und wenn du da ist tatsächlich so.
Aber ist es nicht so, dass wenn man im Umfeld jemanden hat, der trauert, das sagt man nicht so, aber irgendwann denkt man ja, jetzt muss es doch irgendwann mal gut sein. Jetzt musst du doch irgendwann mal wieder zur Normalität zurückkehren, weil eben Abschied, Tod, Trauer ein Teil unseres Lebens ist. Also wir werden es nicht ausradieren können. Wir werden alle damit konfrontiert werden, müssen uns vielleicht auch ein Leben lang darauf vorbereiten, dass irgendein Abschied erfolgt. Und wie gesagt, irgendwann sollte ich das überwunden haben, um wieder ein normales Leben führen zu können.
Das ist die große Frage, ob ich mich wirklich auf Trauer vorbereiten kann.
Ja.
Das ist die große Frage.
Ich glaube nämlich nicht. Also natürlich kannst du dich darauf vorbereiten und ich glaube, je aktiver du dich während deines Lebens auch mit dem Thema Abschied, Tod, Trauer auseinandersetzt, desto bessere Chancen hast du, glaube ich, damit so umzugehen, dass du eine größere Chance hast, dass erfolgreich klingt so bescheuert in dem Zusammenhang, ne? Erfolgreich zu verarbeiten, aber ihr wisst, was ich meine. Aber trotzdem ist es ja extrem individuell tatsächlich. Und das ist ja wie mit, man kennt es ja aus anderen Lebenssituationen. Ja? Also beispielsweise Thema Geburt. Ich habe jetzt selbst noch keine Kinder, aber alle, die Väter oder Mütter geworden sind, die sagen, du kannst dich hundertfach darauf vorbereiten, in irgendwelchen Kursen und Bücher lesen und was weiß ich was. Aber der Moment, wenn es dann soweit ist, du glaubst, du bist perfekt darauf vorbereitet, aber das überfordert dich halt trotzdem komplett. Ja? Und Thema Geburt ist ja in gewisser Weise, wenn wir uns den biologischen Gesamtkontext angucken, da schließt sich ja dann auch wieder der Kreis zum Thema Tod, ist das Thema Tod ja auch was, wo man sagt, dass tatsächlich jeder das, glaube ich, für sich vorbereiten kann innerlich, aber der Moment, wenn es dann soweit ist, da muss man es, glaube ich, auch zulassen, dass du trotzdem dich in der Sekunde dann trotz aller Vorbereitung unvorbereitet fühlst. Ist das nur allzu menschlich vielleicht sogar?
Das, was ich definitiv machen kann, und jetzt habe ich den großen Vorteil, dass ich gerade kurz den Hut des Hospizbegleiters aufziehen kann. Das, was ich vorbereiten kann, beziehungsweise ich kann einen Rahmen stecken, um Abschied gut zu gestalten. Das bedeutet ganz praktisch, dass ich zu Lebzeiten, ja, am besten schon Mitte 40, dass ich anfange, eine gewisse Vorsorge zu treffen. Dass ich Vorsorgeinstrumente wie eine Vorsorgevollmacht erstelle, wo niedergeschrieben ist, wer hat sich im Fall der Fälle um was zu kümmern. Ich kann eine Patientenverfügung erstellen, wo mein Wille niedergeschrieben ist, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mich zu äußern. Und ich kann natürlich auch eine Bestattungsverfügung, kann ich schon zu Lebzeiten, oder macht natürlich auch nur Sinn zu Lebzeiten, zu erstellen. Und was ich mit diesen drei Instrumenten schaffe, ist, dass ich wirklich in der Zeit der Abschiednahme mich um diese ganzen organisatorischen Dinge erstmal nicht kümmern muss, sondern ich kann diesen Abschied bewusster gestalten und kann den Abschied Raum geben. Aber es ist faktisch so, wie du gerade gesagt hast, ich kann mich auf die Trauer, kann ich mich nicht vorbereiten, weil unser menschliches Hirn ist dazu überhaupt nicht in der Lage, zu begreifen, was es bedeutet, wenn der Mensch dann wirklich gestorben ist, wenn er nicht mehr da ist. Diese Endlichkeit, das begreift unser Hirn nicht. Das funktioniert nicht.
Ja, ich will auch nochmal an das anknüpfen, was Dirk gesagt hat. Die Geschichte von der Aufbahrung seiner Großmutter. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, oder anders, ich habe das Glück, dass beispielsweise meine beiden Elternteile noch leben, was in meinem Alter Mitte 40 auch jetzt nicht Gott gegeben ist, ganz im Gegenteil. Ich hatte meine Großeltern sehr, sehr lange, tatsächlich bis in meine 30er hinein, alle. Das war tatsächlich ein großes Glück und ein seltenes Privileg. Und mein erstes wirkliches Erlebnis zum Thema Tod hatte ich mit unserem Familienhund damals, der für mich oder für uns auch ein vollwertiges Familienmitglied war. Also das hat mich tatsächlich auch mitgenommen. Und den habe ich damals gemeinsam mit meiner Mutter in seinem Körbchen am Waldrand beerdigt, mit den eigenen Händen. Und da dachte ich, in dem Moment, als das soweit war und als wir da standen, dachte ich, werde mich in meinem Leben lang nie davon erholen, von diesem Augenblick. Aber das hat mir am Ende total viel gegeben.
Ja.
Das hat mir echt was gebracht. Und als mein Großvater väterlicherseits von mir ging, hatte ich das Privileg, so betrachte ich es inzwischen, dass ich zufällig in dem Moment, wo er seinen Hirnschlag bekam und dieses 96-jährige Leben von jetzt auf gleich in der Form halt nicht mehr da war, habe ich ihn besucht an dem Tag, an dem Abend. Also ich saß neben ihm. Und das habe ich am Anfang als Bestrafung empfunden. Im ersten Moment dachte ich, wieso passiert das ausgerechnet jetzt, wenn ich hier bin? Und im Nachgang war das für mich eine totale Ehre, dabei gewesen zu sein. Also diese direkte Konfrontation hat mir tatsächlich in meinem Leben, was Trauerverarbeitung angeht und die Auseinandersetzung mit dem Thema Tod, hat mir sogar was gegeben.
Mhm. Ja, das ist spannend, dass du das gerade mit dem Hund ansprichst. Ich hatte nämlich eine sehr ähnliche Situation gerade am Wochenende mit meinem Sohnemann, der jetzt 4 Jahre alt ist. Und zwar haben wir bei uns auf der Terrasse ein totes Vögelchen gefunden. Und ich hatte so direkt diesen Impuls, diesen Vogel wegzuräumen. So. Und habe dann gemerkt, oh, für meinen Sohn ist es hier gerade irgendwie was ganz anderes. Ja, da liegt plötzlich ein totes Tier. Und der fing dann an, wirklich extrem viele Fragen zu stellen. Ja, was ist denn tot? Warum ist der Vogel tot? Und hat sich unglaublich viele Gedanken gemacht. Kurzum, wir haben uns dann auch entschieden, diesen Vogel beizusetzen. Ja, also wirklich diesen Vogel zu begraben. Und ich glaube, dass wir gerade da auch extrem viel von Kindern lernen können.
Wenn du mit Trauer persönlich umgehst, du machst das ja im Grunde genommen beruflich als Hospizmitarbeiter. Wie sehr bewegt dich dann noch ein Abschied des Einzelnen? Mhm. Kannst du da wirklich drüber weggehen? Weil ich glaube, du hast jetzt für mich, einen Außenstehenden, einen wunderschönen, tollen Beruf, aber auf der anderen Seite auch einen schrecklichen Beruf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sag für mich, ich könnte das halt nicht.
Ja.
Ja, ich wäre den ganzen Tag down, weil für dich der Abschied ja, ich sag mal, Tageserlebnis ist. Ne?
Es ist so, also die Frage würde ich gerne beantworten. Also für mich gibt es drei große Säulen. So. Die erste Säule ist, dass wir als Trauerbegleiter oder Trauerbegleiterin, wir werden speziell geschult und qualifiziert. Es gibt einen Grundkurs und einen Aufbaukurs. Und im Kern dieser Kurse geht es darum, sich mit seiner eigenen Biografie, sich mit seinen eigenen Verlusterfahrungen sehr, sehr bewusst auseinanderzusetzen. Und natürlich war es auch bei mir so gewesen, dass ich in meiner eigenen Biografie plötzlich über Dinge gestolpert bin, wo ich dachte, hey, die habe ich verarbeitet, die plötzlich aber nochmal Thema geworden sind. Was ich damit sagen will, Thema Qualifizierung. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, gut bei sich selbst zu sein, sich selbst zu reflektieren. Nur dann kann ich auch gut einem Trauernden begegnen. Das ist für mich so die erste Säule. Die zweite Säule ist, ich bin unglaublich dankbar dafür, einen Arbeitgeber wie die Malteser zu haben, die uns als Trauerbegleiter und Trauerbegleiterinnen auch schützen. Die schützen uns insofern, dass wir verpflichtet sind, regelmäßig Supervisionen zu besuchen. Supervisionen sind Formate, wo wir mit Beratern oder Coaches reden, die tatsächlich den Blick auf gewisse Situationen einfach nochmal verändern. Und wir können so das Erlebte einfach auch nochmal reflektieren. Und der dritte große Punkt, glaube ich, somit auch der spannendste Punkt, ist die persönliche Haltung, die ich mitbringe. Ich mache mir immer wieder bewusst, zum einen, dass ich nicht mitleide, sondern mitfühle. Weil die Wirklichkeit meines Gegenübers, der Trauernde, der mir gerade begegnet, das ist nicht meine Wirklichkeit. Ich kann nach draußen gehen, ich mache die Tür hinter mir zu und bin wieder in meiner Realität. Und dann gibt es natürlich auch den Punkt der eigenen Grenze. Und Ausgleich ist enorm wichtig. Bei mir ist der Ausgleich, es ist die Familie. Ich komme von der Arbeit ins Familienchaos mit einer 7 Monate alten Tochter, einem 4-jährigen Sohn, einer Frau. Das ist gar
keine Zeit mehr, groß zum Nachdenken.
So, genau. Und das tut unglaublich gut.
Ja. Macht ja auch so ein bisschen den Lebenskreislauf bewusst, absolut, wenn du mit Sterbenden und gleichzeitig mit gerade Angekommenen zu tun hast. Wenn du mal so rekapitulierst, welche Trauernden du erlebt hast, da hast du ja gesagt, Trauer ist sehr individuell.
Ja.
Gleichwohl gibt es ja Trauergruppen. Also es gibt einfach Partner, die man verliert. Es gibt Eltern, die man verliert. Wahrscheinlich der normalste Vorgang, weil da die Reihenfolge eingehalten wurde. Und dann gibt es auch den Verlust von Kindern. Jetzt als Außenstehender für mich, der glücklicherweise derartige Erfahrungen nicht machen musste, der schlimmste aller Fälle, weil ganz einfach die Reihenfolge. Ich finde, die Reihenfolge ist was ganz, ganz Wichtiges, wenn es um das Thema Tod geht.
Ja, absolut. Also wir jetzt als Hospizdienst, wir sind auch gar nicht auf die Begleitung von Eltern, die ein Kind verloren haben, spezialisiert. Weil wie du sagst, es ist nochmal was ganz Besonderes, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Form werte, weil jeder Verlust, den ich erlebe, der ist unglaublich tragisch, weil es kommt immer darauf an, ne, wie ist das familiäre System so. Und ein großer Anbieter sind beispielsweise die Johanniter Und es gibt natürlich auch spezielle Angebote, wie beispielsweise Sternenzelt, wenn wirklich auch Kinder, die Sternenkinder, die verstorben sind, dass da wirklich auch spezielle Anlaufstellen sind. Das heißt, wenn ich so einen Verlust erlebe, muss ich einfach ein bisschen schauen, wo ich mich bestenfalls dann auch andocke.
Wie sehr sollte man als Trauernder sich seiner Trauer hingeben oder vielleicht auch ein bisschen gegen die Trauer ankämpfen? Und wann sollte man sich professionelle Trauerbegleitung hinzuziehen?
Ja, also erstmal ist wichtig zu sagen, sei ehrlich zu dir selbst. Gib der Trauer den Raum. Und ich handhabe es tatsächlich in der Regel sogar so, dass ich zu den Trauernden, die mir begegnen, sage, hey, fang an, egoistisch zu sein. Verdammt nochmal, es ist deine Trauer. Und du darfst mit deiner Trauer so umgehen, wie du es gerade für richtig hältst. Und Trauer kann dann auch unglaublich ambivalent wirken. Ich habe eine junge Trauernde kennengelernt, Mitte 20, deren Bruder verstorben ist. Und die junge Trauernde ist dann in der akuten Zeit der Trauer ist von Festival zu Festival gerannt. So. Und die Eltern haben gesagt, wie kannst du das nur? Warum machst du das? Und es kam dann schlussendlich raus, dass einfach dieser Besuch von einem Festival, dass das einfach eine unglaubliche Verbindung für sie gewesen ist mit ihrem Bruder, weil sie es früher gemeinsam besucht haben. Und ich glaube, an dem Beispiel wird dann auch nochmal deutlich, dass jeder mit seiner Trauer so umgehen sollte, wie er es für richtig
Genau, in der Trauer ist alles erlaubt, hast du ja auch schon gesagt. Ne? Jetzt gibt es ja auch Kulturen, die begreifen den Tod ja auch als etwas Schönes, etwas Erlösendes, etwas Befreiendes. Ich muss immer dran denken, wenn ich den Begriff Trauerfeier lese, weil da steckt der Begriff Feier ja nun schon drin. Und der kommt ja genau aus diesem Ansatz, dass man sagt, das muss jetzt ja nicht zwingend was ganz Schlimmes sein, sondern es wird jemand befreit und wir können das Ganze auch ein Stück weit befeiern entsprechend. Also ist das auch ein Ansatz, der praktikabel ist, dass man eben auch sagt, Tod ist ja nicht zwingend immer was Schlechtes. Also für die Hinterbliebenen natürlich, aber für denjenigen, um den es letzten Endes geht, für den kann das ja auch eine Erlösung sein.
Ja, das sehe ich auch so und ich sehe auch, dass sich die Trauerkultur am Verändern ist. So, ich sage diese klassischen Beisetzung, Bestattung, wo alle in Schwarz kommen, die gibt es immer und immer weniger, sondern häufig ist es wirklich so, dass Bestattungen wesentlich fröhlicher gestaltet werden, dass sie farbenfroher werden, dass Lieblingslieder des Verstorbenen gespielt werden, also dass dann wirklich wie eine Feier entsteht. Und das finde ich absolut, absolut angemessen, ja.
Mich würde mal deine Meinung interessieren zum Thema Trauerfeier. Phil, wollte ich gerade mal anknüpfen. Für wen ist die eigentlich? Ist die für die Trauernden oder für den Gestorbenen?
Das ist eine gute
Frage.
Ich habe nämlich
zum Beispiel eine andere Einstellung dazu, aber ich weiß gar nicht, ob ich darüber zu entscheiden habe, wie eine Trauerfeier stattfinden sollte, als beispielsweise jetzt in meinem Umfeld nähere Angehörige, wo man vielleicht denkt, da könnte man in die Situation kommen, eine Trauerfeier organisieren zu müssen. Also ich beispielsweise stehe überhaupt nicht auf große Zeremonien im Rahmen der Trauer. Ich würde lieber still und leise Abschied nehmen. Ich weiß aber, dass die in meinem Umfeld große Feiern mögen für so etwas, große Rituale, dass man auf einen großen Leichenschmaus steht danach, wo man sich trifft, unterhält, schön und gut isst und erzählt und Wein trinkt. Aber da ist genau wirklich die Frage, für wen mache ich es? Mache ich es für den, der stirbt, gebe auch sehr viel Geld für den Sarg aus, was der gerne hätte, oder mache ich es für mich beziehungsweise andere Trauernde, dass ich sowieso eine Mehrheitsentscheidung dann treffe? Wie machen wir es am besten? Also was ist da A, deine Erfahrung und B, deine persönliche Einstellung zu?
Ja. Also man muss sagen, natürlich Bestattungsfeiern sind natürlich in erster Linie für den Verstorbenen. Deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, eine Bestattungsverfügung auf den Weg zu bringen. Wenn du jetzt sagst, so, du möchtest dieses Riesen-Tohuwabohu möchtest du nicht haben, wenn du mal verstorben bist, dann kann ich dir nur raten, erstell eine Bestattungsverfügung und schreibe das nieder, was du dir wünschst. In dem anderen Fall, den du genannt hast, glaube ich, ist es wichtig, auch darüber gemeinsam in den Austausch zu gehen. Dass nicht, wenn das plötzlich eintritt, dass man dann da steht und nicht weiß, was ist eigentlich gewollt und dass es dann zu den Diskussionen kommt, sondern dass man es im Vorfeld wirklich bespricht. Und Ich finde aber auch, Beisetzung oder Trauerfeiern haben eine Berechtigung auch für die Hinterbliebenen, weil da einfach nochmal ein Moment entsteht der bewussten Abschiednahme. Und ich finde, da bekommt auch diese Begrifflichkeit, den Tod begreifen. Also den Tod begreifen, das funktioniert meiner Meinung nach auch nur dann, wenn ich bewusst Abschied nehme und wenn ich nochmal den Sarg sehe und vielleicht auch nochmal den Verstorbenen sehe. Ich möchte das nicht so pauschalisieren, weil du gesagt hast, dir hat es nicht gut getan. Aber ich bin der Überzeugung davon, dass es schon auch extrem wichtig ist, bewusst Abschied zu nehmen für einen Trauerprozess, der dann, der dann entsteht.
Und inwieweit soll ich, habe ich vorhin schon mal so angerissen, die Frage, inwieweit soll ich Trauer bei mir zulassen und wann soll ich zum Trauerbegleiter gehen und was macht der dann mit mir? Also wenn ich komme und sage, ich habe einen Verlust, dann komme ich zu dir, sage, jetzt helf mir mal, mir geht's nicht gut.
Ja, also Trauer, Dirk, darfst du insofern zulassen, wenn es dir gut tut. Ein Trauerbegleiter solltest du dann aufsuchen, in Anführungszeichen, wenn du feststellst, dass dich die Trauer in deinem Alltag, in deinem täglichen Handeln und Tun beeinflusst, also negativ beeinflusst. Das heißt, du bist beispielsweise auf der Arbeit und plötzlich kommt ein Schwall, eine Welle der Trauer über dich, dass du nicht mehr in der Lage bist, dein Daily Business zu machen. Oder natürlich auch im Privaten. Wenn du das Gefühl hast, es überschwemmt mich gerade, ich bin nicht mehr handlungsfähig, dann ist es ein Moment, dass ich sage, okay, jetzt ist es auch angebracht, in professionelle Trauerbegleitung
zu gehen. Und wo finde ich die professionelle Trauerbegleitung? Was mache ich? Also ich bin jetzt traurig, merke irgendwie, es ist ein bisschen zu viel und es behindert mich. Es ist wie so ein Kettenhemd, was über mir liegt in meinem Alltag und ich möchte mich von diesem Kettenhemd befreien. Mhm. Was wäre dann der nächste Schritt?
Ja, du kannst natürlich Google, kannst du gut nutzen. Es gibt beispielsweise auch eine Webseite, findet man gut über Google, die Trauer-Taskforce. Da kann man wirklich dann auch über Reiter eingeben, wo wohne ich, welche Trauerbegleitangebote werden in welcher Region angeboten. Und in der Regel bist du immer gut aufgehoben, wenn du dich an gemeinnützige Hilfsorganisationen wendest, wie Caritas, Diakonie und Malteser. Bedeutet nicht, dass immer alle unbedingt Trauerbegleitung anbieten, aber in der Regel können die dir helfen, ein Trauerbegleitangebot
zu finden. So, und dann komme ich zu dir. Und denk erstmal, der ist aber jung. Mhm. Wäre jetzt so ein Reflex, den ich hätte. Hast du den schon mal erlebt?
Häufiger. Aber es klärt sich dann ganz häufig im Kennenlernen auf, weil ich glaube, ein guter Trauerbegleiter, es hat erstmal überhaupt nichts mit Alter zu tun, sondern es hat wirklich mit der persönlichen Einstellung was zu tun. Mhm. Wenn ich empathisch bin und dem Trauernden den Raum gebe, ist das völlig, völlig egal. Und ich als Trauerbegleiter gebe ja auch keine schlauen Ratschläge. Also ich gebe ja auch nicht vor, wie man mit seiner Trauer umzugehen hat, sondern ich höre zu, höre auf das, was mir gesagt wird und versuche dann gemeinsam mit dem Trauernden einen Weg zu finden, wie er oder sie die Trauer bestmöglich in den Alltag integrieren kann.
Ah, das war jetzt ein ganz wichtiger Satz, Trauer in den Alltag integrieren, weil meine Frage war eigentlich, ja, was machst du dann eigentlich mit dem? Ne? Lässt du den weiter trauern, sagst du, komm, jetzt ist mal gut, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, ja. Und das Rezept ist also, Trauer in den Alltag integrieren und weiterhin zulassen.
Absolut.
Ist das denn auch prophylaktisch sinnvoll? Also ab wann ist es am sinnvollsten, dich mit ins Boot zu holen? Im Nachgang ist jetzt irgendwie offensichtlich die Variante, es ist jemand gestorben und ich merke, ich komme mit der Trauer nicht klar und dann kommt jemand wie du ins Spiel. Aber ist es vielleicht auch eine Option zu sagen, ich habe jemanden, der ist schwer krank, der wird in absehbarer Zeit von uns gehen. Also kannst du auch auf dem Weg dorthin zu dem Punkt vielleicht schon den Weg so entscheidend mitlenken, dass die Zeit danach dann entsprechend einfacher wird. Einfacher in Anführungszeichen, weil es ist nie einfach.
Genau. Dann würde ich mich tatsächlich nicht an einen Trauerbegleiter oder eine Trauerbegleiterin wenden, sondern dann würde ich mich wirklich an Hospizbegleiter und Hospizbegleiterinnen wenden. Die sind einfach nochmal anders geschult, qualifiziert und ausgebildet. Die können mit dir gemeinsam einen Abschied vorbereiten.
Ja.
Das ist absolut.
Jetzt ist es ja so, den Beruf, den man wählt, dafür ist man ja selbstverantwortlich. Und irgendwie versucht ja jeder einen Beruf zu wählen, der ihm Spaß macht. Mhm. Warum macht dir das Spaß?
weil es mir einfach unglaublich viel gibt, ja. Ich finde es ganz lustig, die Zuschreibung. Wir haben in der Qualifizierung, haben wir gesagt bekommen, ein guter Trauerbegleiter ist dumm, faul und neugierig. Das sind alles drei Sachen, die gut auf mich passen. So.
Ja. Mensch, und, Dirk, das hättest du auch machen können.
Genau. Und ja, und ich glaube,
warum das eigentlich?
Warum?
Will ich jetzt gar nicht so stehen lassen. Warum muss der dumm, faul und neugierig sein?
Genau. Also dumm tatsächlich im Sinne von, ich stelle alles, was ich persönlich erlebt habe, stelle ich hinten an. Ich stelle mich dumm. Neugierig, ich höre auf das, was der Trauernde mir sagt und hinterfrage Dinge auch. Ich bin neugierig, ich will einfach wissen, was ist da gerade bei dir los. Und faul insofern, dass ich eben keine Ratschläge gebe. Mhm. Dass ich nicht vorgebe, wie der Trauernde zu trauern hat, sondern mit dem arbeite, was er mitbringt.
Was kostet denn so eine Trauerberatung?
Das wollte ich auch gerade fragen, weil das ist ja so elementar, das ist wichtig für die mentale Gesundheit. Also eigentlich ist das ja tatsächlich etwas, wo man sagen müsste, das müsste ja eigentlich jede Krankenkasse übernehmen. Ja, aber so ist es wahrscheinlich nicht, nehme ich an.
Nein, das ist nicht so. Also Trauerbegleitung, wenn wir wirklich, also der Grand, der Anbieter von Trauerbegleitung sind gemeinnützige oder Hilfsorganisationen. Ne? Die drei großen, die ich benannt hatte, Diakonie, Caritas, Malteser. Das sind so die drei großen. Und da ist es tatsächlich so, dass Trauerbegleitung nichts kostet. Also Trauerbegleitung ist ein Feld, was sich in der Regel komplett spendenfinanziert. Deswegen ist es auch an Hilfsorganisationen angedockt. Und es gibt natürlich auch freiberuflich arbeitende Trauerbegleiter und Trauerbegleiterinnen, da über den Daumen gepeilt, eine Einheit sind so in der Regel um die 90 Euro.
Und zahlt das die Krankenkasse?
Nein, die Krankenkasse zahlt es nicht, weil die Krankenkasse, was ich im ersten Schritt auch gut finde, sagt, Trauer ist ja erstmal nichts Krankhaftes. Trauer ist ein völlig normales Empfinden.
Natürlicher Prozess. Ne?
Ganz natürlicher Prozess.
Ja gut, aber ich gehe ja dann zum, habe ich jetzt, denke ich jetzt ehrlich gesagt, im ersten Schritt ein bisschen anders, weil ich gehe ja dann zum Trauerbegleiter, wenn ich das Gefühl habe, es ist zu viel an Trauer, weil dass man ein wenig trauert, glaube ich, akzeptiert jeder. Mhm. Aber wenn der Punkt erreicht ist, dass eben, du hast das selbst vorhin gesagt, der Alltag nicht mehr vernünftig zu bewältigen ist, dann suche ich mir einen Trauerbegleiter. Und dann geht das für mich, ehrlich gesagt, schon in die Nähe von Krankheit. Warum nicht? Und dann ist für mich die Krankenkasse zuständig. Irgendeiner muss es ja zahlen. Irgendeinem in der Sozialgemeinschaft sollte ja helfen, wenn einer ein persönliches Problem hat.
Ja, ich glaube, der richtige Ansatz wäre zu sagen, dass Krankenkassen, wenn sie es übernehmen würden, dass man so diesen prophylaktischen Ansatz sagt. Ja? Also, dass man sagt, prophylaktisch bezahlen Krankenkassen Trauerbegleitung, dass es gar nicht erst krankhaft wird. Und die Menschen kommen ja auch zu uns, auch klar, wenn sie ihren Alltag nicht wirklich bewältigen können, weil sie Unterstützung suchen, weil sie auch das Gefühl haben, sie können mit ihrem Umfeld, mit ihren Mitmenschen nicht drüber reden. Und häufig löst sich das dann auch ganz, ganz schnell auf, wenn Trauernde plötzlich diesen Raum bekommen, um über ihren Verlust zu sprechen.
Hast du ein spezielles, sagen wir mal, Erfolgsrezept, was sich bewährt hat? Oder ist es wirklich so individuell, dass du im Vorhinein gar nicht sagen kannst, ich gehe so und so vor oder ich schlage dieses oder jenes vor? Aber hast du vielleicht auch für unsere Hörer was, wo du sagen kannst, wenn ihr trauert, dann versucht's doch erstmal auf diesem Weg und das ist eure Selbsthilfe. Also hast du irgendeine Hilfe zur Selbsthilfe parat?
Mhm. Genau aus dem Grund habe ich ja auch den Trauerkompass mitentwickelt. Der Trauerkompass, vielleicht ganz spannend auch für euch einfach nochmal zu hören, wie bin ich überhaupt da drauf gekommen? Und zwar
Was ist das, der Trauerkompass? Ein Buch oder ein
Eine Broschüre. Broschüre, genau, eine haptische Broschüre. Und ich habe das Ganze entwickelt, weil mir in meiner täglichen Arbeit immer wieder Trauernde begegnet sind, die gesagt haben, ja, wir würden gerne eine Trauerbegleitung nutzen, wir sind aber einfach zeitlich nicht in der Lage, uns zu committen, also in der Regelmäßigkeit einen Trauerbegleiter aufzusuchen. Wir sind beruflich, sind wir einfach so gebunden, dass wir einfach diese Termine nicht wahrnehmen können. Und das war der Impuls für mich zu sagen, da muss es doch irgendwas auch für diese Trauernden geben, dass sie sich sehr bewusst mit ihrer eigenen Trauer auseinandersetzen können, um sie eben bestmöglich in den Alltag zu integrieren.
Die Halbzeitlegenden heute mit Maximilian Pursch und wir reden über das Thema Trauer und ihr könnt natürlich auch bei uns in der Community mitdiskutieren in unseren Shownotes oder in den Bildern zur heutigen Folge. Die gibt's auf unseren Social Media Kanälen bei Facebook, bei Instagram und natürlich auch bei LinkedIn. Max, was machen wir denn mit Menschen, bei denen alles überhaupt nicht hilft? Also hast du auch Fälle gehabt, wo du irgendwann auch an deine Grenzen gestoßen bist und aus welchen Gründen kommt es manchmal vielleicht auch an diesen Punkt, wo gar nichts mehr hilft?
Ja, die Grenzen gibt es natürlich und ich glaube, dann ist es einfach auch nur professionell zu sagen, hey, mit reiner Trauerbegleitung kommen wir hier nicht weiter. Also wir haben oder ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die tief, tief traumatisiert waren. Ja. Beispielsweise auch von dem Menschen, der dann verstorben ist, wo wir dann wirklich über ganz krasse Dinge wie Misshandlung etc. sprechen. Und wenn sich sowas dann auch wirklich im Rahmen einer Begleitung zeigt, dann sind wir auch ganz offen und ganz transparent mit unseren Trauernden und gucken und versuchen auch zu unterstützen, dass sie eine andere Anbindung bekommen. Es ist dann nicht so, dass wir dann die Trauerbegleitung komplett beenden, weil das wäre dem Trauernden gegenüber auch nicht fair, sondern wir sind auch weiterhin in Anker da, aber wir versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden, beziehungsweise einen Platz zu finden, wo der oder die Person dann eben bestmöglich auch angedockt wird.
Gibt es eine Trauerform, die besonders häufig besonders viele Probleme verursacht? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Formen des Todes, der plötzliche Tod, ja. Unfalltod beispielsweise, ganz, ganz fürchterlich, Menschen, die von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen werden. Dann hast du aber natürlich auch die Schwerkranken, wo sich das seit vielen Jahren abzeichnet. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also mit dieser unterschiedlichen Form des aus dem Leben herausscheidenden, was hinterlässt die Hinterbliebenen in welcher Form oft schwieriger als andere?
Kann ich tatsächlich ziemlich schnell beantworten. Es sind die plötzlichen Tode. Es sind die plötzlichen Tode, wenn ich wirklich nicht damit rechne. Das sind wirklich die Trauernden, die auch in der Regel zu uns kommen. Natürlich sind mir auch alle anderen Trauernden schon begegnet. Ich hatte Kontakt mit Eltern, wo eine Tochter tödlich verunglückt ist wegen eines Autounfalls. Wir haben auch schon Menschen begleitet, die zugehörige Nahestehende durch Suizid verloren haben. Auch nochmal ein riesen und total spannendes Feld. Aber in der Regel sind es wirklich die plötzlichen Tode.
Ja. Weil das ja auch einfach etwas ist, ich glaube, da bist du nah dran, das Leben zu verfluchen, ne? Und zu hadern und zu hinterfragen. Also da reden wir ja nochmal über eine ganz andere Komponente, als wenn eine Krankheit sich über einen langen Weg tatsächlich abzeichnet.
Du hast ja sehr viel mitbekommen, Sterbende, Trauernde. Und was hast du für dein eigenes Leben da an Erkenntnis gewonnen? Also beispielsweise haben wir uns ja alle schon mal die Frage gestellt, wahrscheinlich, wie möchte ich denn selbst gerne sterben? Möchte ich länger Abschied nehmen oder möchte ich, dass ich von einer Sekunde auf die andere, ja, eben tot bin?
Ja, eine sehr, sehr gute Frage, die ich tatsächlich so aber auch gar nicht beantworten kann. Auch wenn ich tagtäglich damit zu tun habe, weil ich einfach der festen Überzeugung davon bin, dass sich niemand auch nur in die Situation hineinversetzen kann, wie es plötzlich ist, wenn man beispielsweise eine lebenslimitierende Diagnose bekommt und weiß, die Prognose, es ist nur noch ein halbes Jahr. Ich glaube, das kann sich niemand vorstellen. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder den Trauernden sage, dass ich mir einfach gerade nicht vorstellen kann, wie sie sich fühlen, wenn man selbst nicht in der Situation ist.
Also du hast keine spezielle Vorstellung, wie du mal sterben möchtest?
Nein.
Phil, du?
Ja, da komme ich wieder auf meinen Großvater zu sprechen, denn der hatte einen guten Freund, einer seiner Besten und der ist mit, ich glaube Anfang 70, ist der beim Wandern, ich glaube auf Mallorca, er war irgendwo im Urlaub und war mit seiner Frau da unterwegs an der frischen Luft und ist einfach umgefallen, von jetzt auf gleich. Und mein Großvater hat damals schon gesagt, so schlimm das auch ist, ich beneide ihn jetzt schon um diesen Tod, weil das, glaube ich, das Schönste ist, was dir in Sachen Tod passieren kann. Und das war für mich immer so... Best Practice klingt bescheuert, aber das ist so das, wo ich denke, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann genau so und auch nicht zu spät, weil auch das hat mein Großvater in seinen letzten Lebensjahren gesagt, er war irgendwann an einem Punkt, wo so diese Selbstständigkeit auch dann langsam zurückging.
Weißt du, was ich für ein Problem habe in dem Zusammenhang? Und da habe ich gemerkt, ich bin ein unverbesserlicher Spießer anscheinend, weil ich habe mir da auch schon meine Gedanken drüber gemacht und mein Horrorszenario ist eigentlich, und ich habe jetzt nichts zu Hause, was irgendwie verborgen werden müsste. Aber ich habe wirklich die Vorstellung, wenn es mich jetzt von einer Sekunde auf die andere der Schlag trifft und einer muss sich durch mein Durcheinander zu Hause wühlen. Hm. Was ich an Rechnungen habe, was ich an Dokumenten, Papieren habe, was ich an irgendwelchen Ordnern habe, wo, die ich auch irgendwie über die Jahre haben, die eine gewisse Beschriftungshistorie, die eigentlich wenig zu tun hat mit dem, was im Ordner sich befindet.
Also das, Hauptsache, das du ist, weißt Bescheid. Ja, ne?
Und das ist eben so. Ich bin halt der Einzige, der es weiß, weil ich eben zu Hause auch kein Qualitätsmanagement habe, sondern ich mache es halt, wie es gerade kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre für mich eine furchtbare Vorstellung, dass ich nicht noch ein bisschen Ordnung machen könnte, bevor ich gehe.
Aber hast du es denn geregelt soweit? Ich meine, du bist jetzt Anfang 60, hast du...
Ja, die Frage ist jetzt aber schon unverschämt. So, mich als Einzige in der Runde zu fragen, ob ich es geregelt habe. Ja?
Ich habe das aber auch.
Hast du schon geregelt?
Ich habe das geregelt. Und zwar habe ich vor, jetzt muss ich rechnen, gut 10 Jahren, hatte ich ja mal ein Erlebnis als Sportreporter, als ich den Abend dieser Terroranschläge von Paris live im Stadion miterleben musste. Und diese Nacht hat bei mir Spuren hinterlassen, dass ich kurz danach mich hingesetzt habe und meinen Nachlass geregelt habe. Einfach weil mir da sehr bewusst wurde, dass eben jederzeit etwas in deinem Leben passieren kann, unabhängig von Alter und Gesundheit, dass dieses Leben eben komplett verändert oder möglicherweise auch beendet. Und deswegen habe ich das vor gut 10 Jahren angefangen und auch entsprechend runtergeschrieben, ja.
Ich habe irgendwie so das Gefühl, jeder hat ja seinen eigenen Vogel, ich habe irgendwie das Gefühl, weil die normale Reaktion wäre ja, wenn man Angst davor hat, Chaos zu hinterlassen, wenn man stirbt, das Chaos zu beseitigen.
Ja.
Ja, und eben Vorsorge zu treffen, wie du, Maximilian, das ja auch vorgeschlagen hast.
Ja.
Aber ich habe irgendwie so die bescheuerte Vorstellung, dass ich sage, naja, ich mach's mal nicht, weil so lange kann mich auch keiner holen. Ja, weil so lange finde ich wichtig und notwendig hier. Ist natürlich völliger Blödsinn, weiß ich auch, ja. Aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen Scheu, so richtig Ordnung da reinzubringen. Weil ich irgendwie denke, das ist dann der erste Schritt zum Abschied.
Es wird sich aber hinten raus, Dirk, es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen, wenn du es gemacht hast, ja. Und einfach nochmal, um auf eure Frage zurückzukommen, bei mir ist es schon natürlich auch so, dass ich ganz viele Dinge schon organisiert habe. Ich habe eine Patientenverfügung, ich habe eine Vorsorgevollmacht und ich habe auch meinen Nachlass bereits
ihr seid
geregelt.
Ja,
so,
vorbildlich, ja. Muss ich sagen. Also, genau. Ich wäre direkt nach der Aufzeichnung hier, wäre ich jetzt aber losmarschieren und wäre hier meine Sachen sortieren.
Ja. Spoiler, geh gerne auf die Malteser Homepage, Malteser Frankfurt, da kannst du tatsächlich auch genau diese Vorsorgedokumente ausdrucken.
Ist wirklich ein guter Tipp auch für zu Hause, also total. Sehr gut. Danke.
Ja, total.
Also ist wirklich hilfreich, denke ich.
Sag uns nochmal, dieser Trauerkompass, den du verfasst und aufgesetzt hast, der ist auf 15 Wochen ausgelegt. Mhm. Warum gerade 15 Wochen? Warum ergibt das Sinn?
Genau. Aus der Praxiserfahrung hat sich einfach gut gezeigt, dass wir Trauernde sehr, sehr gut über 7 Einheiten in einem Rhythmus von 2 Wochen begleiten. Was bedeutet, wir stehen in der Regel mit unseren Trauernden über 14 Wochen in engem Kontakt. Und mir war es wichtig, noch eine 15. Woche hinzuzufügen, in der es wirklich auch nochmal bewusst um das Thema Abschied von dem Trauerkompass geht.
Mhm, okay.
Ja, weil natürlich auch das wieder ein Wegbegleiter ist.
Ja.
Der plötzlich endet.
Ja.
Und dann sollte auch da bewusst dieser Abschied gestaltet werden. Ja.
Also ich kann nur sagen, großartig, dass es dich gibt, dass es euch gibt. Das ist wirklich ein so wichtiges Thema. Und wir haben es ja schon am Anfang gesagt, man spricht viel zu wenig darüber. Man setzt sich damit viel zu selten auseinander. Deswegen sind wir froh, dass du heute hier bist und kommen jetzt zu unserem Lieblingsinstrument, zu Dirks Lieblingsinstrument. Denn das ist natürlich das Jagdhorn. Und das heißt, Obacht, alle aufgepasst, denn wir nehmen natürlich heute und ganz besonders heute, lieber Dirk, eine ganze Menge mit aus der Folge mit Max.
Ja, ich muss ehrlich sagen, das unterstreiche ich auch für mich persönlich, ich habe einiges mitgenommen. Danke, lieber Max. Du hast gesagt, Vorsorge ist sehr, sehr wichtig, sollte ernst genommen werden und kann Abschied vorbereiten. Was es nicht vorbereiten kann, ist Trauer, weil die Trauer ist sehr individuell und man weiß vorher nicht, wie man hinterher wirklich trauern wird. Und da hast du einen Satz gesagt, der hat mich sehr berührt. Man muss lernen, wenn man trauert, diese Trauer auch im Alltag zuzulassen. Und das waren für mich eigentlich die wichtigsten Learnings dieser Folge. Und ganz lieben Dank, Maximilian, sehr wertvoll.
Ja, Extrem wertvoll. Schön, dass du da warst. Pass auf dich auf. Und wie gesagt, großartig, dass es so etwas gibt. Ich glaube, ihr helft sehr, sehr vielen Menschen. Und diese Option einfach zu haben, das ist wahnsinnig wertvoll. Danke dafür auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und lieber Dirk, das Schöne ist ja, kommenden Donnerstag ist ja schon wieder Donnerstag.
Es geht wieder weiter. Und auch da wird es natürlich wieder legendär. Halbzeit legendär.
Bis nächsten Donnerstag, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Max. Mach's gut und danke.